Von jetzt auf gleich. Der Podcast zur politischen Dimension der Transformation. Ein Format des Wissenschaftscampus NRW.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Von jetzt auf gleich, diesmal mit einem sehr konkreten Anlass, sehr akut. Wir machen eine Wahlnachlese zur Europawahl. Und der Gast für die heutige Folge ist sozusagen prädestiniert dafür, uns dabei zu helfen und vor allen Dingen auch sozusagen das alles ein bisschen in den europäischen, aber auch in den deutschen Kontext einzuordnen. Zu Gast ist Michael Käding, hat die Professur für europäische Integration und Europapolitik an der Universität Duisburg-Essen. Ein alter Kollege. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, Michael.
Ja, danke. Hallo. Grüß dich in die Runde.
Ich habe jetzt dich so vorgestellt, Jeanette müssen wir leider heute entschuldigen, sie kann nicht dabei sein. Insofern machen wir eine Folge zu zweit und dann wird es wahrscheinlich ein bisschen schlagabtauschiger, wobei das Wort vielleicht nicht so ganz das Passende ist und auch wahrscheinlich nicht so richtig zum Sonntag passt, weil Schlagabtausch haben wir eigentlich genug mitbekommen. Wir wollen den Blick auf die Europawahl wenden und auch ein bisschen auf die Perspektiven, die das Ganze eröffnet. Und man kann ja mit sehr verschiedenen Brillen draufschauen, man kann mit der europäischen Brille drauf gucken. Das machen wenige, leider würde ich fast sagen. Wir können mit der nationalen Brille draufschauen, wir können mit der Policy-Brille drauf gucken, also welche programmatischen Folgen wird das haben. Aber wir gucken auch mit Politics-Folgen drauf, mit einem Politics-Blick, was hat das eigentlich für Folgen für den politischen Prozess? Und wir sehen ja, dass es nicht nur in Brüssel und in Straßburg Konsequenzen haben wird, dieses Wahlergebnis, sondern auch in den nationalen Hauptstädten. Und auch, und das ist vielleicht ein Punkt, wo wir gleich noch hinkommen, auch auf den Europäischen Rat. Also viele haben jetzt über Rechtsruck gesprochen, ob das überhaupt der richtige Begriff ist oder vielleicht eher Drift und was denn eigentlich, ob eigentlich das Europaparlament da der richtige Rahmen ist oder ob diese Rechtsbewegung nicht woanders stattfindet. Das sind so ein paar Themen, die wir vielleicht beleuchten können. Wir haben im Vorfeld ganz kurz schon gerade gesprochen, Michael Käding und ich, über die Reaktion der Franzosen auf die Ankündigung von Macron. Und ich will mal diesen Punkt, dass Macron diesen Wahlabend und das Wahlergebnis nutzt, um Neuwahlen in Frankreich anzukündigen, für die Nationalversammlung nutzen, ein bisschen weiteren Blick auf das Thema zu werfen, europäische Wahl oder nationale Wahl über Umwege. Ihr habt in einem Band zur Europawahl 2019 geschrieben, Michael, dass es sich eigentlich von der Kategorie Nebenwahl zu so einer Art Midterm-Election, nationaler Zwischenwahl entwickelt hat. Ist das eine These, die jetzt für diese Europawahl vielleicht fast noch stärker gilt, also sozusagen Abrechnung mit den jeweiligen nationalen Regierungen und die jeweiligen nationalen Blicke haben genau diese Perspektive noch verstärkt?
Ja, absolut, würde ich so unterstreichen. Wir sehen eigentlich bei den meisten EU-Mitgliedstaaten, und das ist immer so ein bisschen die Herausforderung, ne? Bei 27 Mitgliedstaaten gibt es natürlich gewisse Trends, aber letztendlich, wenn man reinzoomt in das eine oder andere Land, gibt es dann nochmal dezidierte Unterschiede. Aber wir haben bei dieser Europawahl ganz klar gesehen, dass auch hier wieder es so ist, dass abgerechnet wird in sehr vielen europäischen Mitgliedstaaten mit den aktuellen Regierungsparteien. Frankreich hast du gerade angesprochen. Das war letztendlich eine Abrechnung mit dem Regierungsstil Macrons über die letzten Jahre. Die Präsidentschaftswahlen, ne, sind dann immer ein bisschen vielleicht dann schwierig, um dann eine Protestwahl wirklich umzusetzen. Denn die Alternative ist vielleicht dann doch nicht wirklich das, was man dann wagen möchte. Die Europawahl bietet dann diese Bühne. Aber wir haben das auch in Deutschland, wir haben das in anderen Ländern systematisch gesehen. Europawahlen werden sicherlich immer noch und auch immer mehr zum Abstrafen von Regierungsparteien genutzt. Was aber nicht heißen soll, dass das dann nationale Wahlen sind, denn das ist das Interessante. Hier gibt es einen klaren Trend, dass immer mehr europäische Themen auch zum Anlass genommen werden, um die Regierungsarbeit aktueller Regierungsparteien abzustrafen.
Hm. Gibt es irgendeinen Mitgliedstaat, wo du das Gefühl hast, da kann man mit so einer Europazentrierung und einer extrem integrationsfreundlichen Perspektive vielleicht auch Wahlen gewinnen? Gibt es das noch oder ist das irgendwie aus der Mode gekommen?
Ich muss gerade mal ganz kurz überlegen. Das ist jetzt, ne, bei mir müssen Sie sich vorstellen, ich habe jetzt ein Raster von 27 Mitgliedstaaten, durch die ich jetzt kurz renne.
Also worauf ich hinaus will, ist vielleicht, um so ein bisschen dir die Zeit zum Nachdenken zu geben. Wir haben der Eindruck auch in der Bewertung der Wahl ist so, dass man immer mit der jeweiligen nationalen Brille, jedenfalls für den deutschen Fall, drauf guckt. Ich habe ja schon mal gesagt, dieses Stichwort Rechtsruck. Ja. Und dann verstellt es ja eigentlich den Blick dafür, dass wir zumindest nicht die gleichen oder vielleicht sogar gegenläufige Entwicklungen an anderen Stellen haben. Und irgendwie addiert sich das am Ende auf, ne? Und wir haben so eine Perspektive ja 2019 auch schon erwartet. Da kommt jetzt der Rechtsruck und das war am Ende eigentlich bestenfalls eine Verschiebung so im marginaleren Bereich. Es hat sozusagen in der Mitte des politischen Spektrums was bewirkt. Also wir gucken immer mit einer besonderen Brille drauf. Ich würde gerne mal die Brille tauschen und darum geht es eigentlich.
Nee, genau. Jetzt hatte ich auch genug Zeit, durch das Raster zu rennen. Vielen Dank. Genau, also was halt auffallend ist, dass wir in einigen Ländern bemerkt haben, wie dieser Europawahl, dass dieser Rechtsruck überhaupt nicht stattgefunden hat. Im Gegenteil, Länder, in denen sehr in der Vergangenheit 2019, 2014 ganz klar rechts europaskeptische Parteien, sogar die teilweise die Europawahlen gewonnen hatten, wie zum Beispiel Dänemark, wie zum Beispiel aber auch in Finnland, wie zum Beispiel aber auch in Schweden, dass die dieses Jahr nicht wirklich gut performt haben oder wirklich kaum eine Rolle gespielt haben. Dort haben sehr klar und sehr deutlich proeuropäische Kräfte den Wahlkampf nicht nur dominiert, sondern auch bestimmt, obwohl auch da Themen wie Migration auf der Tagesordnung waren. Das war sicherlich sehr interessant zu beobachten, dass es diesen Rechtsruck oder das Abrutschen oder wie auch immer man das bezeichnen möchte, was ja jetzt auch für 2014 konstituiert wurde oder festgestellt wurde als solches, dass das wirklich nicht in allen Ländern stattgefunden hat, sondern im Gegenteil sogar sehr proeuropäische Kräfte, wie zum Beispiel auch die Grünen, in diesen Ländern sehr gut performt haben, was wir aus deutscher Perspektive vielleicht gar nicht so am Wahlabend wahrgenommen haben.
Was wissen wir denn eigentlich darüber, wie die Idee und die EKR und auch sozusagen alles, was wir unter diesem Label rechtspopulistisch bis rechtsextrem labeln, wie die eigentlich performen im Europäischen Parlament? Also arbeiten die parlamentarisch mit? Sind die als Fraktion voll schlagkräftig? Nutzen die das nur als Bühne, um auszukoppeln, wie wir das in nationalen Parlamenten sehen, sozusagen ihre YouTube-Kanäle zu befeuern mit mehr oder weniger irrlichternden Protestnoten? Sind die Teil des Prozesses? Und nimmt das irgendjemand auch wahr auf der nationalen Ebene?
Ja, also je extremer man geht an das politische Spektrum auf der rechten Seite, desto weniger sind die Abgeordneten präsent. Das heißt, die ganzen Idee-Abgeordneten sind so gut wie gar nicht, also werden auch nicht wahrgenommen, werden letztendlich auch nicht integriert in der Entscheidungsfindung. Aber es gelingt ihnen auch überhaupt nicht, also wirklich gar nicht, auch wirklich deutliche Fraktionslinien zu definieren zu unterschiedlichen Politikfeldern, um auch potenziell, weil die Anzahl hätten sie ja, ein Gegengewicht gegenüber den dann doch proeuropäischen zentralen Kräften in der Mitte und zu formen. Das gelingt ihnen nicht, das wollen sie aber auch nicht. Der Rassemblement National, aber auch andere, die AfD, die ja bis vor kurzem auch in dieser Fraktion war, spielen in Brüssel keine große Rolle. Sie benutzen eher diese Bühne, diese Brüsseler Bühne, die Straßburger Bühne, um halt nationalpolitisch aufzufallen, um mit nationalen Medien zu kommunizieren und sozusagen um Erfolge auch vorzubereiten auf nationaler Bühne. Brüssel interessiert sie nicht, weil sie auch wissen, dass sie letztendlich keine klare Fraktionslinie haben und kein Gegengewicht darstellen können. Das ist etwas anders bei zum Beispiel den europäischen Konservativen und Reformisten. Da sind traditionell Parteien vertreten, die durchaus präsent sind, auch in den Arbeitsgruppen. Das Europäische Parlament ist ja wieder Bundestag, sehr auf Ausschüsse konzentriert. Dort findet die Arbeit statt, nicht im großen Plenum, wenn man so will. Und dort sind die Vertreter der EKR schon dabei. Sie bringen sich auch ein. Sie sorgen manchmal auch für deutlichere Mehrheiten, sind also kooperativer, auch inhaltlich sehr viel mehr involviert. Also da muss man wirklich ganz klar unterscheiden. Da gibt es große Unterschiede. Jetzt kann man auch einzelne Beispiele noch konkreter nennen. Und dann gibt es Die Ausnahmen bestätigen immer die Regel, aber dieses Muster kann man als solches feststellen. Je extremer die Fraktion, desto weniger präsent allein schon physisch in den Sitzungen, aber auch desto weniger gelingt es ihnen, eine klare Parteilinie, Fraktionslinie gegenüber sehr wichtigen Themen wie Russland, Sanktionen, Politik, aber auch anderen Themen zu finden.
Wenn wir das mal weiterspinnen und ein bisschen spekulieren, was jetzt eigentlich passiert bei der Fraktionsbildung, haben wir ja ein besonderes Phänomen, dass so roundabout 70 etwa Abgeordnete, da ist sozusagen bei am Wahlabend nicht ganz klar gewesen, wo sortieren die sich eigentlich ein, wo finden die in der Fraktion eine Heimat. Und dann gibt's ja gerade bei den von dir thematisierten Fraktionen ID und EKR auch noch die Dimension, dass nicht so richtig klar ist, ob sich was neu sortiert. Also wir haben Fidesz, die fraktionslos waren, sortieren die sich irgendwo ein? Was passiert in dem Duett von Meloni und Le Pen? Hast du da schon eine Einschätzung? Ist das im Prinzip schon jetzt vorgeklärt mit Perspektive auf den Wahlabend? Geht das jetzt diese Woche richtig ans Eingemachte? Und hängt das an einzelnen Leuten oder kriegen da die Fraktionsführungen auch sowas wie Führung organisiert?
Also genau, jetzt geht's richtig ans Eingemachte und das wird jetzt ungefähr einen Monat dauern. Also da müssen wir einen langen Atem haben. Die Gespräche beginnen oder sind gestern begonnen und werden jetzt ungefähr einen Monat andauern. Und das ist etwas, was ganz normal ist. Das findet letztendlich nach jeder Europawahl statt und gerade an dem rechtspopulistischen, europaskeptischen Parteienspektrum ist es auch völlig normal, dass sich da ständig neue Fraktionen bilden. Also eine EVP oder eine S&D oder die Liberalen oder die Grünen, die kennen wir von Beginn an oder so gut wie von Beginn an als Fraktionen, die sich auch nicht wirklich ändern, in der Zusammensetzung ein klein wenig hier und da. Aber gerade am rechten politischen Rand ist es ganz normal, dass sich dort immer wieder neue Fraktionen bilden. Das heißt, das wird jetzt in den nächsten Wochen passieren. Spannend wird in der Tat sein, wie sich die Fidesz-Delegation positionieren wird. Ein riesengroßer Wahlerfolg wieder für die Fidesz-Partei in Ungarn. Das muss man als solches erstmal festhalten. Meloni hat in Italien auch groß gewonnen, auch eine starke italienische Delegation im Moment. Le Pen hat ganz stark groß gewonnen. Also das sind alles die Wahlsieger, wenn man so will, die sich jetzt zusammenfinden müssen, in Brüssel eine Sprache finden müssen und vielleicht auch dann eine Parteilinie. Denn es geht ja letztendlich auch um die nächsten 5 Jahre. Es geht zum ersten dann um die Wahl der Kommissionspräsidentin, des Präsidenten und dann aber natürlich auch, wie man diese 5 Jahre dann auch politisch beeinflussen möchte. Wie gesagt, weil das im Moment oder bis dato nie so wirklich gelungen ist und jetzt wieder ein neuer Anlauf gesucht wird oder angestrebt wird, um de facto diese Zahlen, diese große Zahl an Abgeordneten auch wirklich zu übersetzen in politische Macht. Etwas, das bis dato nur hin und wieder wirklich gelungen ist.
Die politische Macht finde ich nochmal interessant, das so zu überlegen, weil wenn wir Le Pen und Meloni jetzt nur mal nehmen, dann haben die ja noch eine sehr unterschiedliche Rolle. Also Le Pen in der Oppositionsrolle in Frankreich noch, Meloni kann ja auch über den Europäischen Rat spielen. Ja. Inwieweit ist denn für diese Gruppierung eigentlich dann das Europaparlament eine Machtbasis aus deiner Sicht oder nur das Vehikel, um am Ende nationale Wahlerfolge zu erreichen und dann eher über den Rat und den Europäischen Rat ihre besonderen Ressourcen auszuspielen? Oder bietet ihnen doch das Europaparlament jenseits der Repräsentanz noch eine Einflusskategorie, die für die auch politisch wichtig ist? Weil ich denke jetzt gerade auch an die AfD, die sagen, vielleicht, der Eindruck war ja, die sind aus wahltaktischen Gründen eigentlich aus der Idee rausgeflogen, ja, weil man gesagt hat, also jetzt wollen wir uns nicht mit irgendwelchen SS-Verharmlosern hier gemeinsam zusammentun. Das hat bei nationalen Wahlen nur Nachteile. Die Frage ist ja, ändert sich das jetzt wieder? Und dann nimmt man sie jetzt wieder auf, wenn sie die richtigen Leute inklusive Kra aus der Fraktion, aus der Delegation ausgeschlossen haben. Und ist das ein rein taktisches Element oder gibt's real im Europaparlament gewisse machtpolitische Einflussfaktoren, die man auch für Gestaltung von Europapolitik nutzen kann?
Ja, ganz viele Fragen. Das ist, also zum einen muss man erstmal, glaube ich, festhalten, dass das Europäische Parlament aus nationaler Perspektive sehr unterschiedlich Potenzial bietet. Deutsche Abgeordneten oder deutsche Politiker gucken aufs Europaparlament ganz anders als Franzosen. Das ist, glaube ich, erstmal ganz wichtig. Das ist also völlig parteiunabhängig, sondern das ist erstmal, da ist halt diese nationale Dimension total entscheidend, weil den Franzosen zum Beispiel traditionell es nicht gelingt, ihre ganzen Europaabgeordneten zu konzentrieren auf ganz wenige Fraktionen im Europaparlament. Wir in Deutschland allerdings, ne, haben unsere großen deutschen Delegationen halt in der Europäischen Volkspartei sitzen, bei den Europäischen Sozialisten und Demokraten sitzen, bei den europäischen Liberalen und bei den Grünen. Und dadurch konnten wir allein aufgrund der Abgeordnetenzahl von 96, können wir immer mit sehr großen Delegationen fast immer diese Fraktion entweder leiten oder Position 2 und 3 einnehmen. Und das hat natürlich unheimlich viel, kommt einher mit Gestaltungsmacht. Und wenn dann noch in Berlin eine Koalition aus SPD, Grüne und FDP vor der Europawahl, war das Parlament ein absolut wichtiger Kooperationspartner, wissend, dass die deutsche Delegation vor der Europawahl in der S&D-Gruppe die drittstärkste war. Die Liberalen waren zwar jetzt nicht so ganz unter den Top 5, aber auch vertreten, und die Grünen waren Nummer Position 1. Das heißt, aus deutscher Perspektive war das Europäische Parlament und ist es auch jetzt nach der Wahl immer noch ein wichtiger Partner, mit dem man auch agieren kann, mit dem man Einfluss ausüben kann, bei Gesetzgebung natürlich auf jeden Fall auch Einfluss ausüben kann. Das ist aus französischer Perspektive selten der Fall, weil, wie gesagt, durch Macron wurde ja das Parteienspektrum in Frankreich völlig auf den Kopf gestellt oder kaputt gemacht, wenn man so will. Jetzt bei der Europawahl sind die Sozialisten wieder zurückgekommen. Das ist ein Riesenerfolg für Glucksmann und die französischen Sozialisten. Aber letztendlich, worauf ich hinaus will, aus französischer Perspektive ist das Europäische Parlament noch nie ein wichtiger Partner oder Spieler in Brüssel für französische Interessen gewesen, weil sich hier vor allen Dingen die französischen Interessen auf sehr viele Splitterparteien oder kleinere Fraktionen, die nicht für die Mehrheitsbeschäftigung im Europäischen Parlament wichtig sind. Das ist das eine, was man festhalten muss. Jetzt die Komponente noch populistische, extreme, europaskeptische, europakritische Parteien. Das ist nochmal eine ganz andere Dimension. Hier ist es sicherlich so, dass, wie gesagt, es in der Vergangenheit den wenigen wirklich gelungen ist, hier in Brüssel wirklich Macht zu entfalten. Das heißt, man nimmt eine Meloni auch nicht wirklich wahr. Mit Meloni, genau, hat sich das etwas geändert, weil sie jetzt in der EKR jetzt auch die Fraktion leitet oder ihre Partei, zumindest bis vor der Europawahl. Und man muss sehen, aber sie ist jetzt weiterhin stärkste Delegation. Das wird also bleiben. Worauf ich hinaus will oder den Punkt, den ich machen will, ist, hier Meloni wird das Europäische Parlament nutzen. Wir wissen im Vorfeld der Europawahlen ja auch, dass eine Ursula von der Leyen auch im Austausch stand und weiterhin auch steht mit Meloni, weil eine Ursula von der Leyen ja auch wiedergewählt werden möchte und hier die Stimmen der EKR wichtig sind. Wir haben das mitbekommen bei den Debatten, bei dem TV-Format auch, ne, wo von der Leyen ja diesbezüglich auch angegriffen wurde oder massiv unter Druck gesetzt wurde. Eine Marine Le Pen wird das nicht nutzen. Auch hier, glaube ich, dominieren mehr die nationalstaatlichen, ne? Es ist halt ein präsidiales Regierungssystem in Frankreich. Man regiert und nimmt Einfluss in Brüssel über den Europäischen Rat.
Jetzt gar nicht auf der personellen Ebene, aber auf der institutionellen. Wir haben jetzt angesprochen, schon implizit Neukonfiguration der Kommission. Mhm. Ist ja auch nochmal eine, wenn man so will, lustige Note, wenn man im deutschen Blick drauf guckt. Der Koalitionsvertrag der Bundesregierung sagt ja, dass wenn es nicht von der Leyen wird, die Grünen das Vorschlagsrecht für den Kommissar haben. Das ist natürlich jetzt angesichts der Wahrnehmung des Ergebnisses mit den größten Verlusten bei den Grünen dann schon fast ein Treppenwitz der Geschichte, ne? Dass es dann ausgerechnet die Grünen würden, die jemanden benennen würden. Jetzt wäre meine Vermutung, von der Leyen wird es aber irgendwie gelingen, diese Mehrheit zusammenzubekommen. Dieses Blinken Richtung Meloni, ist das trotzdem so gefährlich, dass ihr vielleicht an der anderen Ecke im Parlament Stimmen verloren gehen? Und was würdest du erwarten passiert mit der Fähigkeit von EVP, S&D, auch die Fraktionsdisziplin bei dem Thema zu gewährleisten. Weil wir sehen ja sonst bei Abstimmungen, dass es meilenweit von dem entfernt ist, was wir so im Bundestag erleben. Also es wird dann nicht immer nach Fraktionslinie abgestimmt. Abweichler gehören zur Daily Routine. Und das hat man ja auch bei der letzten Wahl der Kommissionspräsidentin gesehen, dass der nicht monolithische Blöcke abstimmen. Also wie sehr muss sie Richtung EKR blinken, weil die anderen Mehrheitsverhältnisse sich so verschoben haben? Und wo liegt genau da die Gefahr, an der falschen Stelle Beifall zu bekommen und woanders dann was zu verlieren?
Ja, also Ursula von der Leyen muss blinken, sowohl nach rechts als auch nach links. Das wurde auch ganz klar, Ike Berghaus, der Spitzenkandidat der Grünen, er hat das auch am Wahlabend klar gesagt, dass Ursula von der Leyen allerdings aufpassen muss, wenn sie zu viel nach rechts blinkt, dass sie dann die Unterstützung der Grünen verliert. Die deutschen Grünen, das wird interessant sein, wie die sich verhalten, weil es ja wieder in der Tat diesen Koalitionsvertrag gibt, und an den sich ja gegebenenfalls auch deutsche Europaabgeordnete der Grünen auch halten könnten, aber nicht müssen. Mhm. Wir wissen, bei der 2019er Wahl der Kommissionspräsidentin hatten sich ja aufgrund des fehlenden Spitzenkandidatur von Ursula von der Leyen während des Europawahlkampfs die Grünen und ja auch die SPD-Abgeordneten gegen sie ausgesprochen und gegen sie gestimmt, was viele in Brüssel damals überhaupt nicht begriffen, wie das möglich ist, dass deutsche Abgeordnete gegen eine deutsche Kommissionspräsidentin stimmen. Aber genau darauf will ich hinaus. Es ist jetzt so, wir haben, hast du völlig recht, im Parlament ist die Fraktionsdisziplin nicht so stark ausgeprägt wie zum Beispiel im Deutschen Bundestag. Auch wenn das in den letzten Jahren deutlich zugenommen hat. Wir wissen, Herr Weber, ne, regiert, wenn man so will, in der EVP schon viele, viele Jahre. Und ja, das ist einer der Dinge, die er da ganz klar eingeführt hat. Und daran hat sich auch die S&D orientiert. Also Fraktionsdisziplin wird schon immer wichtiger. Wichtige Berichte und so kann man nur noch letztendlich bekommen, wenn man wirklich loyal ist.
Darf ich da nochmal kurz zuschauen? Ja. Das ist interessant. Das speist sich aus deiner Erfahrung, aus der Perspektive von Webers Erfahrungswelt in der deutschen parlamentarischen Konfiguration, im Sinne von wir kennen das, wir etablieren das jetzt auch in Brüssel, oder hat das noch eine zusätzliche oder andere Funktionalität bekommen, weil sich das Parlament geändert hat?
Also es ist natürlich, hat damit zu tun, dass das Parlament auch immer wichtiger wurde, aber es ist einfach auch professioneller. Ne? Mit jedem Jahr wird das Europäische Parlament immer mehr auch einem nationalen Parlament ähnlicher und immer professioneller. Es gibt institutionalisierte Verfahren, Strukturen und gerade bei solchen Dingen auch Loyalität spielt halt immer eine größere Rolle, denn letztendlich fordert man auch ein, dass dadurch die Europaabgeordneten auch mehr Präsenz in Brüssel, in Straßburg zeigen, denn nur die vor Ort sind, können auch Macht dann letztendlich entfalten und sich loyal verhalten. Ich glaube, das ist also wichtig. Und zurück zu der ersten Frage noch jetzt zur Ursula von der Leyen. Also sie wird auf jeden Fall die Unterstützung auch von EKR benötigen, wahrscheinlich aber auch von Teilen der Grünen bekommen. Aber genau hier der wichtige Punkt, wie du schon gesagt hast, wir können nicht davon ausgehen, dass EVP, S&D, die Grünen, die Liberalen und die EKR kohärent abstimmen. Das heißt, es wird wahrscheinlich ganze nationale Delegationen geben, die abweichen werden, je nachdem, welche Empfehlungen es geben wird. Und das weiß natürlich eine Ursula von der Leyen. Und ich möchte nur noch mal in Erinnerung bringen, 2019 war es für Ursula von der Leyen schon knapp. Sie hat letztendlich nur 9 Stimmen mehr gehabt, als sie benötigt hat. Das ist nicht viel in einem Europäischen Parlament damals von 751 Abgeordneten. Jetzt sind wir 720. Ne? Die magische Zahl sind, wenn man überschlägt, 361. Das ist die Anzahl der Sitze, die sie braucht. Und wenn man halt jetzt einfach mal ganz kurz zusammenrechnet, EVP und S&D kommen allein nicht auf eine einfache Mehrheit schon nicht mehr. Das ist jetzt durch diese Wahl nochmal zementiert worden. Das ist traditionell eigentlich nie so gewesen. Normalerweise hatten die immer eine einfache Mehrheit, aber das ist diesmal halt nicht mehr der Fall, wie auch 2019. Sie brauchen also einen Partner, eine Partnerin. Die Liberalen bieten sich an, die Grünen bieten sich an. Die haben aber diesmal bei der Europawahl nicht gut performt. Das heißt, sie kommen zwar auf knappe Mehrheiten, aber wie gesagt, nur knappe Mehrheiten. Und wenn dort dann potenziell nationale Delegationen ausscheren, dann braucht eine Ursula von der Leyen ganz klar die Unterstützung von Parteien aus der EKR.
Hm. Sie ist ja 2019 mit dem, wie war das, Man on the Moon Moment und Green Deal angetreten. Wenn man ein bisschen auf das die Erwartung guckt, was jetzt dann in der Legislatur passiert, muss sie sozusagen diesen transformativen Anspruch, wir rücken die Transformation der Ökonomie hin zu ökologisch orientierter, ökonomischer Wirtschaftsorientierung, gerät das jetzt vollkommen unter die Räder? Muss sie das opfern? Ist das eine reine rhetorische Figur gewesen? Kann sie was anderes anbieten, ohne das Thema zu opfern? Oder ist das im Prinzip abgeräumt und verarbeitet und eigentlich gar keine Kategorie mehr, sondern ist so auf der Ebene des kommunikativen Akts gelandet?
Genau, also es ist abgeräumt. Alles zum Green Deal, alles, was damit zu tun hatte, wurde in der letzten Legislaturperiode auf den Weg gebracht. Und das wurde von den Mitgliedstaaten, vom Europäischen Parlament unterstützt und angenommen mit ganz klaren Mehrheiten, mit großen Mehrheiten. Es war nicht jeder zufrieden, aber letztendlich haben es alle unterstützt. Und die Gesetzestexte sind angenommen worden. Jetzt gilt es, jetzt ist es an den Mitgliedstaaten, diese Gesetzestexte umzusetzen. Da ist nichts mehr, also das ist abgeräumt, wirklich. Also das ist kein Thema in der nächsten Legislaturperiode. In der nächsten Legislaturperiode ist das große Thema, vor allen Dingen sind die großen Mächte weltweit. Wie verhält man sich gegenüber China? Wie verhält man sich gegenüber Russland? Amerika wird dieses große Fragezeichen sein. Es wird das Thema Digitalisierung, ne? Alles, was letztendlich auch moderne Arbeit, alles, was damit einhergeht, das werden die großen Themen sein. Der digitale Binnenmarkt, all das wurde schon angestoßen, aber viele Gesetzestexte hier konnten nicht abgeschlossen werden, sodass diese weiterverhandelt werden. Und das werden mit unter anderem große Themen sein.
Also um im Bild zu bleiben, das wäre jetzt sozusagen der Weg zum Mars. Also Mond ist erreicht, jetzt fliegen wir zum Mars weiter. Ich finde es nochmal interessant zu gucken, weil das sind ja jetzt alles Themenfelder, ne? Und trotzdem an manchen Stellen poppt ja immer auch mal die Frage des institutionellen Gefüges auf.
Mhm.
Bei uns dann häufig so unter dem Gesichtspunkt, ja, wie schaut's mit Einstimmigkeit bei außenpolitischen Entscheidungen und sowas aus? Worauf ich hinaus will, ist, wir haben ja jetzt, weil du gerade sagtest, große Mächte, internationales Konzert, Verhältnis China-Politik und so weiter. Bei uns firmiert das ja unter dieser Erfahrung Zeitenwende. Ne? Diese Akzentverschiebung, die wir jetzt auch im Wahlkampf erlebt haben, ist ja genau dieser Tatsache geschuldet. Ich meine, 2019 und 2024 zu vergleichen, was die politische Ausgangslage angeht, ist ja schon fast, mutet ja fast schon irre an. Worauf ich hinaus will, ist, gibt's auf der europäischen Ebene irgendwie auch Aussicht darauf, dass diese Zeitenwende auch zu einer Neukonfiguration vielleicht im institutionellen und vertraglichen Gefüge führt? Also erleben wir irgendeinen Impuls, der sozusagen aus dem Klein-Klein des Tagesgeschäfts nochmal rausgeht und sagt, so, jetzt müssen wir doch nochmal ernsthaft über andere Dinge nachdenken.
Ja.
Wir reden, Westbalkan-Erweiterung steht noch auf der Agenda. Die Frage, Verhandlungen mit der Ukraine über EU-Beitritt, Einstimmigkeit, Entscheidungsregeln und so weiter und so weiter. Denn die Erwartung wäre ja schon, dass gerade wenn der eine oder andere Nationalstaat da in Turbulenzen gerät, ja auch der Europäische Rat nochmal Teil des Spiels wird, ne, bei dieser ganzen Sache. Also gibt's dafür irgendeine realistische Perspektive, dass so ein Thema aufgemacht wird, oder traut sich eigentlich niemand mehr so richtig ran und sagt, also wir leben jetzt auf alle Zeiten mit Lissabon und den Regeln, die wir vereinbart haben?
Ja, also danke erstmal für diese Frage und die Möglichkeit, genau noch die anderen Themen jetzt kurz genannt zu haben, die dann auch in der nächsten Legislaturperiode eine ganz wichtige Rolle spielen. Du hast sie alle genannt. Letztendlich, ne, neben Erweiterung natürlich auch Verteidigung. Wir wissen, dass es wahrscheinlich auch einen Kommissarin geben wird für dieses neue Portfolio unter einer möglichen dann weiteren Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. All das ist natürlich in der Tat potenziell mitzudenken mit Vertragsveränderungen. Hier ist es aber so, und da, du hast es in den Europäischen Rat genannt, und das ist letztendlich, ne, der entscheidende Akteur in Brüssel in den letzten Jahren gewesen. Und wenn wir weiter fröhlich von einer Krise die nächste stolpern, wird das auch, wird sich daran leider auch erstmal nichts ändern. Leider sage ich, weil letztendlich das Europäische Parlament vor allen Dingen hier unter das Rat kommt, weil das Parlament einfach de facto keine Zeit hat, wirklich in Ruhe Gesetze zu verabschieden, sondern das alles immer sehr, sehr schnell machen muss und aus demokratischen Legitimitätsaspekten das manchmal doch dann sehr schnell über die Bühne geht und man das durchaus auch kritisch beäugen kann. Der Europäische Rat ist absolut der entscheidende Impulsgeber und der Vorbereiter im Zusammenhang mit der Europäischen Kommission, absolut der zentrale Akteur aktuell in Brüssel. Und hier ist es halt so, dass Staats- und Regierungschefs sehr unterschiedlich gegenüber Vertragsveränderungen sich positionieren. Wir wissen, dass wir aktuell mit unserer deutschen Bundesregierung eine Regierung haben, die dem Ganzen sehr positiv gegenübersteht und sich zumindest nicht verweigert. Wir haben aber andere Mitgliedstaaten und die haben erst vor einem Jahr auch nochmal einen Brief aufgesetzt und da sind 12 oder 13 Mitgliedstaaten, die das unterschrieben haben. Also nur, um das klar zu kommunizieren hier, die Hälfte der Staats- und Regierungschefs, die vor einem Jahr im Amt waren, haben sich ganz klar gegen Vertragsveränderungen ausgesprochen. Weil letztendlich die große Sorge besteht, dass sie das nicht vermitteln können, dass das zu komplex ist und wenn man auch nationale Referenda gegebenenfalls benötigt, um diese Vertragsveränderung zu ratifizieren, dass man dafür einfach in der Bevölkerung gerade nicht werben kann und auch keine Mehrheiten finden würde. Und das bringt mich zu dem anderen Punkt. Ich gehöre auch zu den Menschen, die sagen, dass es gegebenenfalls de facto gar keine Vertragsveränderung geben muss, weil wir, wenn man sich die Geschichte der europäischen Integration anschaut, gewohnt sind, in der europäischen Integrationsgeschichte sehr viele Lösungen herbeizuführen, die entweder außerhalb der EU-Verträge stattfinden, ne? Also ein ganz aktuelles Beispiel, die Staatsschuldenfinanzkrise haben wir unter anderem auch deswegen so gut letztendlich gemeistert, also zumindest von der Architektur her, weil wir das außerhalb der EU-Verträge letztendlich dann vereinbart haben, um halt nicht erpressbar zu sein damals von den Briten. Und das war dann möglich, das ist alles möglich und das ist das Besondere an der Europäischen Union, dass wir halt in der Lage sind, informell und wenn wir einig sind, das ist immer das Wichtige und deswegen zurück auf den Europäischen Rat kommend, wenn Staats- und Regierungschefs sich einig sind, dass es ein europäisches Problem ist, dass eine europäische Lösung bedarf, dann gibt es immer eine Lösung, ob in den Verträgen oder außerhalb den Verträgen. Deswegen diese Debatte, die man oft führt, jetzt Einstimmigkeit, qualifizierte Mehrheit, ich kann dem natürlich folgen. Als EU-Interessierter und Forschender habe ich da auch eine Meinung und würde das wahrscheinlich auch positiv sehen. Aber das ist nicht, daran scheitert nicht, die Vorbereitung oder das Umsetzen von der zukünftigen europäischen Verteidigungspolitik oder Erweiterungspolitik. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Das ist etwas, was passieren muss und das wird auch passieren. Nur man muss halt schauen, wann der richtige Moment ist, denn wir brauchen letztendlich dafür Mehrheiten, nicht nur im Europäischen Rat, sondern wir müssen auch dafür werben und Zeit haben, dafür zu werben, in den Bevölkerungen aller 27 Mitgliedstaaten, um dort dann auch mehrheitlich die Unterstützung für diese Ideen zu finden, wie zum Beispiel eine EU-Erweiterung mit der Ukraine oder mit Georgien oder mit allen Westbalkanländern.
Also durchwursteln quasi als gelebter Grundmodus, ne, der ja funktioniert und zwar im, also gar nicht wertenden Sinne, sondern ja sozusagen als Modus vivendi. Ja. Mir geistern nur zwei problematische Folgen dieser Geschichte durch den Kopf und da würde mich einfach deine Einschätzung interessieren, weil man das sowohl auf der europäischen als auch vielleicht auch auf der nationalen Ebene sehen kann. Es gab ja gerade bei diesen, weil du auch nochmal eben Euro-Rettungsfrage und Griechenland-Pakete und so angesprochen hast, ja genau daran veritable Kritik zu sagen, ihr agiert hier außerhalb der Verträge, ihr seid sozusagen extra legal unterwegs und daraus erwuchsen alle möglichen Legitimations- und Akzeptanzprobleme, die man dann national spielen kann. Wird das in Brüssel so gesehen oder sagt man, der positive Nutzen dieses Durchwurschtels ist viel größer als die demokratiepolitischen Nebeneffekte, die das Ganze haben kann? Wäre so die eine Sache. Das zweite ist, wie verschieben sich die Akzente bei dem Durchwurschteln? Also wer ist sozusagen der König dieses Verfahrens, ne? Ist das der Job der Kommission oder sind es am Ende doch der Europäische Rat? Denn das ist so ein bisschen die Brücke für mich gedanklich zu der ersten Frage. Es könnte ja auch so eine Nixon Goes to China Variante werden, weil wir diese Dimension von rechten rechteren Kräften auch im Europäischen Rat ja immer als Bedrohung verstehen. Die Frage ist ja, haben wir es nicht am Ende mit so einer Art Konvertitentum zu tun? Also es gibt einen moderierenden Effekt, es gibt Anpassungen, es gibt die Erfahrung, dass man sich an den Modus Vivendi, der da etabliert ist, dann doch eher anpasst. Und vielleicht können auch gerade dann die Kräfte Dinge national durchsetzen, die sonst überhaupt gar nicht mehrheitsfähig gewesen wären, solange sozusagen integrationsfreundliche Akteure solche Vorschläge gemacht hätten.
Ja, auf jeden Fall. Also zum ersten Punkt ist natürlich völlig richtig. Wir haben, ne, dann kann man sogar zurückgehen, in dem Moment, als wir mit den Maastricht-Verträgen uns geeinigt haben, und das war mit Verträgen, die dann auch ratifiziert wurden, Core State Powers, also ne, die Währungsunion sozusagen ab oder zu kreieren und dadurch halt die Geldpolitik oder die Souveränität über die Geldpolitik abzugeben auf europäischer Ebene, das ist letztendlich der Ursprung für die meisten europaskeptischen Parteien europaweit. Ne, es ist in den 80er Jahren, in denen wir halt europaskeptische politische Protestformen von Parteien oder sonstigen erst wirklich wahrgenommen haben. In Deutschland hat das dann länger gedauert, aber worauf ich hinaus will, ist, es ist ganz klar so, dass wir mit jedem europäischen Integrationsprojekt und mit jeder neuen Policy immer wieder natürlich auch Europaskeptiker auf den Plan rufen. Aber das ist ja nun mal auch Teil der Demokratie. Das ist ja erstmal überhaupt gar nicht schlecht. Schlecht oder problematisch ist es nur, wenn sie sich halt nicht auf Verfassungsrecht halt oder an Verfassung orientieren, am Grundgesetz orientieren, im deutschen Kontext, dann haben wir ein Problem. Aber ansonsten ist das ja völlig, würde ich sagen, erfrischend für die europäische Demokratie und auch für das Finden und das Kreieren einer europäischen Identität, genau diese Diskussion dann auch zu haben. Man kann natürlich ganz klar sich positionieren und sagen, ich möchte zwar nicht aus der EU raus, aber ich möchte eine andere Europäische Union. Und diese Diskussion müssen wir zulassen. Und die müssen, und das ist immer so ein bisschen das Problem, ne, auf die Frage zurückzukommen, nimmt man das in Brüssel wahr? Ja, man nimmt es wahr, aber das Problem in Brüssel ist leider halt oft auch, dass man zu weit weg ist von den Mitgliedstaaten, von dem, was wirklich die Menschen berührt und auch im Alltag einfach beschäftigt. Und man hat das Gefühl, ne, wenn man mit vielen Leuten in Brüssel redet, dass die dann auch relativ nicht, ich würde nicht sagen arrogant, aber schon mit einer gewissen Überzeugung einfach sagen, ja, wir machen das hier schon richtig. Wir sind davon überzeugt, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und das ist gut für Europa. Aber es halt nicht gelingt, das zurückzukommunizieren und auch für diese Politiken zu werben. Das funktioniert halt überhaupt nicht. Und deswegen, ja, werden wir, ne, sehen wir ja auch, dass wir auch neue Parteien haben, die sich auch in Deutschland dann gründen, rund um Europawahlen, die dann ganz klar ne, den Anlass nehmen oder gegründet wurden aufgrund von Krisen, durch die sich halt Europa durchwurstelt. Und da komme ich zum nächsten Punkt. Ich meine, wir sehen gerade im Europäischen Rat, und der Europäische Rat ist nun mal aktuell zusammen mit der Kommission die wichtigsten Akteure, neben auch der Europäischen Zentralbank. Darüber redet man so gut wie nie, aber das ist natürlich mindestens ein genauso wichtiger Akteur. Ohne die wäre einiges den Bach runtergegangen in den letzten Jahren. Aber wenn man das zum Beispiel an einer Regierungschefin mal festmachen möchte, ganz konkret, Meloni zum Beispiel. Ich erinnere mich vor einigen Jahren, als Meloni dann gewählt wurde oder Parlamentswahlen waren in Italien, Fratelli d'Italia, die Brüder Italiens, oh mein Gott. Ja, die Leute haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und haben gesagt, sowas Rechtsradikales und dann auch noch die Parteigeschichte. Mussolinis Geist, der überall rumwabert und präsent ist. Und wir sehen das ja immer noch, dass innenpolitisch das immer noch auch ein großes Thema ist. Europapolitisch ist das völlig kein Thema mehr, weil Meloni gezeigt hat und ihre Parteimitglieder oder die Abgeordneten auch im Europäischen Parlament, dass sie sich einbringen in die Parlamentsarbeit, dass sie andere Positionen vertreten als vielleicht die große Mehrheit, aber dennoch präsent sind und sich einbringen. Das ist ein besonderer Fall. Aber sie natürlich auch merken, und das ist jetzt der wichtige Punkt, ganz anders rhetorisch auftreten als zum Beispiel in Rom, oder in italienischen Städten, sondern sehr viel konzilianter unterwegs sind, weil sie begreifen, eine Meloni begreift, in dem Moment, in dem sie den Raum des Europäischen Rats betritt, betritt sie einen Club der Staats- und Regierungschefs, und alle sind aufeinander angewiesen. Ja, und das ist dann, wir nennen das dann oft Durchwursteln, diese Gipfelentscheidungen und die Pressekonferenzen, wo alle völlig abgekämpft und mit großen Ringen unter den Augen vor die Kameras treten und alle ihre Erfolge präsentieren. Das ist nun mal PR, das muss so sein, kein Regierungschef, man kann von niemandem erwarten, dass er sagt, ich habe hier völlig die Hosen runtergezogen und ich habe nichts gewonnen. Natürlich präsentieren sie nur ihre Erfolge, aber ganz wichtig ist, die 27 Staats- und Regierungschefs haben es dann geschafft, eine Position zu formulieren. Und das ist halt etwas Besonderes, vor allen Dingen, weil die politische, parteipolitische Zusammensetzung des Europäischen Rats sich halt verändert, wie du ja bereits angesprochen hast, wie mit Meloni. Aber eine Meloni agiert einfach ganz anders im Europäischen Rat als auf nationaler Bühne. Das heißt, ja, es gibt diesen Sozialisierungseffekt in Brüssel, aber man weiß in dem Moment auch, wenn man nach Brüssel kommt, muss man einfach konsensual unterwegs sein, weil sonst hat man keine Chance, Macht zu entwickeln und zu gestalten. Und das muss man begreifen. Und wenn man das begriffen hat, dann kann man in Brüssel sehr erfolgreich sein.
Super. Leitet mich zur vielleicht letzten Frage. Ich verstehe das so, dass so ein bisschen Plädoyer für die systemintegrative Wirkung, die so eine Struktur auch entfalten kann. Lässt sich daraus eine Lehre ziehen für die deutsche Perspektive? Also ich blende jetzt nochmal sozusagen zurück auf die nationale Brille, denn das, was du gerade genannt hast, ist ja in Europa ein bisschen auch vorgemacht und vielleicht bei uns gerade nicht gelebte Praxis. Also worauf ich hinaus will, ist sowas wie mehr Fraktionen, Mehrheitsbildung unter Integration sehr verschiedener Kräfte. Die Ampel kann ein Lied davon singen. Also ich muss auf einmal mehr Parteien integrieren, möglicherweise fluidere Mehrheitsverhältnisse, Systemintegration radikalerer Kräfte. Und jetzt reden wir gar nicht unbedingt über die AfD, aber es könnte uns ja auch nach der nächsten Bundestagswahl mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht auch die nächste Kraft sozusagen bevorstehen, die irgendwie systemintegriert werden muss. Also wo würdest du sagen, da lässt sich aus der europäischen Erfahrung unmittelbar was lernen, wo man was adaptieren kann? Oder ist diese Kulturpraxis in Brüssel und Straßburg so besonders, dass dieser Rücktransfer eigentlich nicht funktionieren kann?
Ja, ich glaube, die Kulturpraxis zwischen oder die Unterschiede zwischen der Parteien oder auch politischen Kultur in Berlin und in Brüssel sind sehr, sehr unterschiedlich. Man sieht das, man kann das anekdotisch an verschiedenen Dingen festmachen. Ne? Ein Martin Schulz damals, ein Riesenerfolg in Brüssel, wahnsinnig gut vernetzt, zweimal Parlamentspräsident gewesen des Europäischen Parlaments, das gab es vorher noch nie. Und in der Bundespolitik völlig gescheitert. Wir sehen sehr viele Europaabgeordnete, die karrieretechnisch aus deutscher Perspektive gerne in Brüssel bleiben und gar nicht so sehr nach Berlin wollen, weil Entscheidungsfindung in Berlin einfach ganz anders funktioniert. Das ist, glaube ich, auch ein typenabhängig ein wenig. Man sieht, man muss, wenn man nach Brüssel kommt, das weiß man, muss man einfach konsensual gestrickt sein. Man muss einfach diesen Konsens als nicht etwas Kompromissartiges verstehen im negativen Sinn, sondern einfach als den Operations-, also den Modus operandus, mit dem man einfach Entscheidungen zusammenfindet, ne, 27 Mitgliedstaaten und deren Interessen, die man halt zusammenbringen muss, auf parteipolitischer Ebene, aber auch nationalpolitischer Ebene. Ich glaube, dass die politischen Kulturen in Berlin und Brüssel sehr unterschiedlich sind und dass es deswegen sehr schwierig ist, das eine von dem anderen zu lernen. Was man natürlich schon sieht, ist, dass die Bundespolitik immer schon sich vorbereiten kann auf das, was kommt. Wir wissen, ne, du hast das Bündnis Sarah Wagenknecht angesprochen, letztendlich ist auch so die AfD in die bundespolitische Wahrnehmung gestartet durch Wahlerfolge im Europaparlament. Genauso hat es alles begonnen. Und mit jeder nächsten Europawahl wurden die Sitze und die Zuwächse deutlicher und die Sitze wuchsen an. Und ich sehe das auch mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht. Es wird die Europawahl genutzt, um sich halt bundespolitisch halt zu positionieren, zu etablieren. Es gibt natürlich auch finanzielle Ressourcen, die damit einhergehen aus Brüssel dann. Und man kann die europäische Bühne sehr, sehr gut nutzen, um halt bundespolitisch in Erscheinung zu treten. Das ist etwas, glaube ich, was man einfach auf dem Schirm haben muss, denn da sehe ich ganz klare Muster, die sich potenziell wiederholen könnten. Aber ansonsten glaube ich, dass aufgrund fluidere Mehrheitsverhältnisse, die damit einhergehen in der Bundespolitik, glaube ich, nicht so viel gelernt werden kann aus Brüssel, da hier die Entscheidungsfindungen noch sehr viel mehrdimensionaler sind, allein schon wegen der nationalpolitischen Dimension verschiedener, 27 verschiedener Mitgliedstaaten.
Super, dafür fand ich das jetzt hier total instruktiv. Vielen Dank an dich, Michael, fürs Mitmachen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Tschüss, danke.
Danke dir.